Herr Piterek. Ja, guten Tag. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Frank Höllscheid. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor und auch so ein paar kleine Verfahrensbereiche. Ich leite die Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen. Und welche Anknüpfungspunkte habe ich denn zum Thema Venture Capital, zum Thema Business Angels, zum Thema Finanzierung, zum Thema Start-up? Seit mehr als 20 Jahren bin ich in diesem Bereich sehr nah verbunden. Das heißt, wirklich von Beratung, aber auch von Coaching, von Reorganisation und natürlich auch den gesamten Bereich der Finanzierung immer mit begleitet. Und wenn ich Start-up meine, meine ich auch wirklich den klassischen Start-up. Da wird der Herr Lukic gleich nochmal drauf eingehen, was wir wirklich unter Start-up zu verstehen haben. Das ist ja so ein bisschen so ein Modebegriff geworden, dass jegliche Gründung ist ein Start-up dann. Das ist natürlich nicht. Und wenn Sie mich fragen, was sind so die zwei wichtigsten Bereiche für ein erfolgreiches Unternehmen, dann, wenn ich das darauf reduzieren muss, dann sind das zwei Dinge. Das ist in meinen Augen immer ein kundenzentriertes Geschäftsmodell und natürlich eine ganz vernünftige Finanzierung. Und da ist natürlich heute der Herr Lukic da, dass er über das Thema der Business Angel sprechen wird. Soweit meine Vorstellung. Der Herr Lukic stellt sich gleich selber auch persönlich vor und dann haben wir noch so ein bisschen etwas verabredet, wie wir miteinander hier kommunizieren möchten, damit das gut funktioniert. Eigentlich mit einer sehr offenen Diskussion. Wir möchten gerne, dass wenn Sie Fragen haben, Sie dürfen die Hand heben, Sie dürfen eben kurz reden, Sie dürfen es in den Chat schreiben, den habe ich im Griff. Also wir möchten gerne eine offene Diskussion und wir möchten nicht, dass Sie sagen, herzlichen Dank, wir sind da frontal so und so Minuten beschallt worden und danach waren wir froh, dass es vorbei war. Sondern wir möchten hier in eine Diskussion kommen. Ich denke, das ist ja das ganz Wichtige auch. Und mit diesem Thema möchte ich schon an den Wichtigsten übergeben, nämlich an den Herrn Lukic heute. Herzlichen Dank, Herr Lukic, dass Sie das übernommen haben. Unser Thema lautet, ich lese es nochmal vor, Innovation durch Kooperation, wie die Business Angels Mittelhessen den hiesigen Mittelstand durch Start-ups bereichern können. Und da haben wir ja heute auch schon etwas über die Firma Viessmann gehört. Das fand ich auch hochinteressant. Soweit soll es von meiner Seite sein. Herr Lukic, ich übergebe an Sie. Herzlichen Dank.
Also herzlichen Dank, Herr Hülscheid, auch Herr Piterek für die freundliche Einführung. Und wir hatten ja vereinbart, ich sage kurz was zu mir, dann glaube ich, Herr Hülscheid, führen Sie noch mal durch ein bisschen unsere Agenda. Also zu meiner Person, Andreas Lukic. Ich leite in meinem Hauptberuf eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Da haben wir so mit Mittelständlern ein paar hundert bis wenigen tausend Mitarbeitern zu tun. Und das ist eine private Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, wir arbeiten mit deutschen Familien, Privatpersonen, anderen sozusagen Investoren zusammen und übernehmen typische Unternehmen aus der Nachfolge oder wenn Konzerne Teile rauslösen oder ähnliches. Ich war früher in dem Bereich angestellt, früher, das heißt in den 90ern, also meine Firma gibt es jetzt schon seit dem Jahr 2000 und durfte da in einem der ja, führenden globalen Fonds arbeiten, drüben in den USA, teils auch in Asien, teils auch in Deutschland und habe damals eben mitbekommen, neben diesen großen Transaktionen oder Investments eben das, was man heute New Economy oder Startups oder auch Venture Investments nennt. Das war damals alles noch so im Entstehen, Ende der 90er Jahre. Habe auch kennengelernt, was ist ein Business Angel, war eben länger auch in den USA drüben, Westküste und Ostküste. Und habe das dann nach Deutschland mitgebracht. Also ich bin seit Ende der 90er Jahre auch privat in Startups investiert. Also ich kenne das seit einiger Zeit, wurde dann angesprochen, ob ich nicht Mitglied werden möchte bei dem damaligen Frankfurter Verein, der auch 2000 gegründet wurde, quasi als Antwort auf die Jahrzehnte, die wir da ein bisschen dem Markt hinterhergehinkt sind. Ich bin inzwischen also aktives Ehrenamt, also der Vorsitzende des Vereins, habe in zwei Phasen den aufgebaut, da kommen wir nachher nochmal drauf und bin insbesondere schon qua Mittelstands, wie soll man sagen, Affinität seit längerem mit etlichen Personen und auch Institutionen aus Mittelhessen in Kontakt. Das war ja auch auf der Webseite so angekündigt, dass wir natürlich dankenswerterweise mit dem Land, vertreten durch Ministerien, aber auch die HTAI, aber eben auch das Team rund um Herrn Ihle, Regionalmanagement, da lange schon am Nachdenken sind und auch schon Aktivitäten hatten in Mittelhessen. Und das mündete eben jetzt zu unserem Start der Business Angel Mittelhessen, die eben speziell auch Firmen und Firmeninvestoren ergänzend zu dem, was wir sonst noch tun, alles weitere später, da eben ansprechen möchten. Und da möchten wir Sie heute ein bisschen durchführen, durch all diese Themen. Das in Kürze zu mir. Und Herr Hülscheid, ich glaube, Sie wollten noch mal zur Agenda zwei, drei Punkte sagen.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe noch eine kleine Bitte, so ein bisschen technisch. Es wäre sehr schön, wir können ja niemanden dazu zwingen, aber es wäre sehr schön, wenn alle ihre Kameras anmachen. Das ist deutlich angenehmer, als wenn man auf solche schwarzen Blöcke schaut. Also das ist der Wunsch. So, zur Agenda ist es wie folgt. Der Herr Lukic würde jetzt gleich einführen, beginnen damit, was sind denn letztlich wirklich Start-ups? Und dann hinterher auch da gerade rübergehen, das große wichtige Thema, wie können denn Start-ups von Mittelstand profitieren, aber andererseits natürlich auch die Frage, die man sich immer stellt, wie kann denn der Mittelstand eigentlich von Startups profitieren? Und eine Frage, die wir hier auch zu stellen haben und gerne stellen möchten, ist natürlich, wer ist gerade unterwegs und sagt, wir könnten uns das vorstellen, uns eigentlich auch bei den Business Angels mit zu engagieren, ja auch ein ganz wichtiger Punkt und auch noch mal darlegen, welche positiven Aspekte hat denn diese Kooperation eigentlich zwischen Startups und den klassischen, eher etablierten Unternehmen? Und auch, das haben wir heute Morgen ja schon in dem Forum gehört, wie kann man überhaupt zusammenarbeiten? Also ich habe das sehr oft erlebt, dass dann Startups sich extremst darauf vorbereitet haben, das mittelständische oder das große Unternehmen, was machen die denn eigentlich inhaltlich, also das heißt, was sind deren Produkte, was sind deren Dienstleistungen, wo man sich da gar nicht mit beschäftigt hat, war teilweise, dass einfach sehr unterschiedliche Ansätze einer Unternehmenskultur herrschen und die muss man ja auch übereinander bringen, damit man gut zusammenarbeiten kann. Ich denke, soweit würde ich das gerne lassen und jetzt an den Herrn Lukic übergeben. Ich hatte das beim Anfang unserer Abstimmung gesagt, ich bin nicht der Moderator, der immer Co-Referate hält. Ich glaube, da haben wir dann dafür nämlich genau den Referenten, Herr Lukic. Bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Hölscheid. Auch meinerseits nochmal, wer mag, immer gerne fragen, per Mikro, per Chat. Also einer von uns wird das dann auch irgendwie sehen oder merken. Ja, wir sprechen über ein Thema, was in aller Munde ist, ja, Startups, Business Angels und all dieses sozusagen Ökosystem. Aber ich möchte einmal, dass wir eine Linie ziehen, dass wir alle vom möglichst Gleichen sprechen. Also vielleicht anzufangen, was ist ein Startup? Da gibt es unterschiedliche Ansichten, also nicht jede Gründung oder jeder Gründung würde man als Start-up bezeichnen. Im Prinzip hat sich international durchgesetzt, dass man sagt, also Startups haben irgendwo ein erwartetes Umsatzvolumen, mittelfristig so die 2, 3 Jahre hin von ca. 50 Millionen und adressieren einen Milliardenmarkt, also ein Marktsegment, was irgendwo eine Milliarde groß ist. Das mag jetzt alles ein bisschen unbekannt oder groß vorkommen, aber so würde das ein typischer Venture-Investor, so würde man das international definieren. Und auch wenn Sie Fissmann heute zugehört haben, das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Vortrag, die sozusagen die Eins mit Sternchen, die machen alles, was man machen kann, dann sehen Sie immer, es muss eine gewisse Relevanz hinter diesen Startups stecken. Das nächste ist natürlich, Startups sind immer Technologieunternehmen. Ja, die sind irgendwo gegründet, meistens 1, 2, 3, maximal 5 Jahre alt, beschäftigen sich mit Technologie oder technologischen Dienstleistungen, also quasi etwas Neuem. Kommen wir auch vielleicht nachher nochmal drauf, aber das ist immer diese Disruption oder quasi diese Sprunginnovation und weniger mit Verfahrensverbesserungen. Und natürlich last but not least, Startups sind in der Regel hoch skalierbar, also können stark wachsen. Ja, wenn Sie all das zusammennehmen, steckt irgendwo dahinter die Idee, dass man natürlich damit auch Geld verdienen kann. Ja, also Startups werden gebaut, indem man sozusagen sagt, die Gründer möchten damit Erfolg erzielen, sei es Unternehmenswert, sei es Gewinne, aber auch eben die Investoren und auch die weiteren Partner haben das auch erstmal im Kopf. Und das muss man einmal sich auch immer vergegenwärtigen. Das ist das, wo man als Startup sozusagen vielleicht einordnen möchte. Was macht ein Business Angel? Das ist auch ein Wort, was jetzt die letzten Jahre durch alle sozusagen Kanäle geistert. Also im Prinzip ist das erstmal nichts Angelsächsisches und auch gar nichts Amerikanisches. Wenn Sie an den Gutenberg aus Mainz denken, unseren Drucker, Presseninnovator, der hatte auch schon so ein Muster, dass Sie einen Innovator haben, also damals der sozusagen Drucker, Prozess oder auch das Buchdrucken und dass sie dann Leute haben, die ihm Kapital, Know-how und Kontakte zur Verfügung gestellt haben. Also das ist immer dieser Dreiklang. Ja, man braucht auch Kapital, Geld. Einer muss das ja bezahlen. Meistens machen diese Unternehmen ja nicht Gewinn vom Tag 1 und auch Wachstum kostet Geld. Aber es geht eben auch um Know-how. Also kein Gründertum und kein Gründer kann und weiß alles. sondern Erfahrung und Know-how ist da durchaus ganz gut und wichtig. Und natürlich last but not least Kontakte, also wie komme ich in den Markt, wo finde ich Investoren, weitere, wo finde ich Innovationspartner oder eben natürlich auch Mittelständler oder Firmen, mit denen ich kooperieren kann. Das ist dieser Dreiklang. Wenn Sie dann ein bisschen springen durch die Jahrhunderte und so an die letzte Gründerzeit, also Stichwort Kaiserreich, es gibt ja auch die Gründerzeitwillen, ja, die heißen ja auch so. Alle Firmen, die Ihnen so einfallen würden, Zeppelin, Mannesmann, Siemens und was Ihnen noch so alles einfällt, ich würde sagen 99%, wenn Sie Studien anschauen, sind durch solche Privatinvestoren mit solchen Gründern oder Innovatoren gegründet worden. Da waren wir damals richtig gut drin. Das gilt natürlich auch für andere europäische Länder. Und das haben wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg verlernt, auch da aus vielen Gründen. Das ist jetzt nicht Teil des heutigen Workshops, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch Nixdorf als Firma zu nennen. Die sind auch so entstanden und auch so quasi global gewachsen. Und irgendwo kommt dann das erst wieder Ende der 90er ins Spiel, wo wir eben die New Economy oder mit den Börsengängen oder mit all diesen internationalen Verflechtungen, Stichwort Berlin, Zalando, alle diese Firmen, die Ihnen da so einfallen würden, die dann auch wieder in Deutschland auch ansässig sind, dann haben wir das wieder quasi langsam dran angeknüpft. SAP, immer der Klassiker, ist eben eine Ausgründung aus der IBM, also kein Startup in dem Sinne, obwohl es immer so, sagen wir mal, nicht ganz im korrekten Sinne verwendet wird. Wenn man sich da natürlich schaut, also die Business Angel, ja, sozusagen, was machen die eigentlich so? Also die investieren typischerweise einige 10.000, einige 100.000 Euro privaten Kapitals, was sie irgendwo verdient, versteuert haben und oder sozusagen geerbt haben. Das ist eigentlich egal, woher das Kapital kommt, aber das investieren sie in der Regel in Eigenkapital, in diese Startups, also tragen in der Regel die Anlaufkosten der ersten 1, 2, 3 Jahre. Es können auch Wandeldarlehen sein für die Experten unter Ihnen, aber im Prinzip, es ist ein sozusagen wirklich hochriskantes Wachstumsinvestment. Und ein typischer Business Angel, was natürlich auch immer männlich-weiblich, also ich will jetzt nicht immer unterscheiden das Ganze und natürlich hinken wir auch hinterher. Ja, es ist in den USA so 60-40 inzwischen, in Deutschland eher 90-10 männlich-weiblich. Wir hatten auch mal ein Projekt Cross-European Women Business Angel, um mal auch das Marktsegment da anzuheizen. Das sind auch alles Thematiken, die stecken da dahinter, sollen heute nicht vertieft werden, einfach nur den Hinterkopf vielleicht auch für die Diskussion nachher. Jetzt haben wir vorher auch gesagt, Mittelhessen, die Firmeninvestoren oder auch die Unternehmerinvestoren oder die Unternehmensinvestoren. Ja, da gibt es sehr viele Wörter dafür. Ja, man kann auch Corporate Venture Capital dafür sagen. Was ist das und warum ist das in Mittelhessen speziell wichtig? Auch da vielleicht, wenn Sie sozusagen sich die alte Gründerzeit anschauen, zum Beispiel Herr Siemens hat in andere Startups, also Zeppelin als Beispiel, und auch mit investiert und war da quasi eine Art Serienunternehmer. Wenn Sie sich anschauen, in den USA drüben, noch so aus den 90ern, die damals sehr erfolgreichen Cisco, Microsoft und natürlich auch Amazon 10 Jahre später, ja, diese Unternehmen investieren eben Dutzender, Hunderter, teilweise Tausender Pack in Startups und die ganze Klaviatur. Ja, das hat ja auch Fissmann heute schön dargestellt. Das können private Investments sein von den Eigentümern quasi als, ich nenne es jetzt mal, klassischer, typischer Business Angel. Habe Geld, habe Zeit, habe Kontakte, ich mache da was mit Startups. Das kann sein als Firma, mir gehört eine Firma oder ich bin auch nur Teileigentümer oder verantworte diesen Teil. Also da gibt es sehr viele Ausprägungen. Aber ich als Firma habe einen bestimmten Hintergrund, eine bestimmte Industrie, einen bestimmten Kundenstamm, anderes und investiere quasi Bilanzgelder, wie es so schön heißt, der Firma in solche Startups. Man kann das auch ausgliedern. Man kann auch eine Tochter gliedern, die sagt, ich als Tochter einer Firma oder eines Eigentümers, einer Eigentümerin, kümmere mich um solche Investments. Da gibt es eine ganze Klaviatur, wo ich jetzt auch nicht den Bogen zu weit spannen möchte, aber eigentlich trifft das fast jeden Mittelständler immer ab einer gewissen Größe. Und jetzt, warum ist das eigentlich so wichtig? Man kann, wenn man sich anschaut, diese sogenannten führenden Gründerzentren, ja, also Silicon Valley natürlich macht das schon etliche Jahrzehnte, ja, und auch die Ostküste, auch der Großraum London, natürlich auch in Asien quasi nicht existent in den 90ern, aber inzwischen haben uns da reihenweise solche Startup-Ökosysteme überholt, ja, Singapur, Hongkong, Shanghai, Shenzhen und so weiter. Nur um ein paar vielleicht dazu erwähnen. Da gibt es immer diesen Dreiklang. Gründer, Privatinvestor, also eher gebe Geld, Kapital, Know-how und natürlich dann der Firmeninvestor. Und der Firmeninvestor ist eigentlich bei allen erfolgreichen Startups, die man sich so anschauen kann, irgendwann mal von Anfang an oder relativ nahe mit dabei, weil man eben die ganze Klaviatur einer Firma spielen kann. Da sind teilweise andere Kapital- und Geldvolumina vorhanden. Es sind vor allem einige oder viele Kunden vorhanden. Es ist irgendeine Art von Infrastruktur, was immer auch das sein mag. Forschung und Entwicklung oder eine tolle Vertriebsorganisation oder Marketing oder egal was. Auch die Shared Services vorhanden, mit denen man sehr gut Startups schneller und besser skalieren kann. Und eben last but not least, der Nutzen der Firmeninvestoren. Firmen haben natürlich immer viele Anknüpfungspunkte, also einfach angefangen von Arbeitskräften, ja, die man vielleicht so nicht überall, ja, also weder in London noch in Mittelhessen jeden Tag bekommen kann, aber über Startups kann man sie ansprechen. Man kann auch Startups akquirieren, speziell um eben an neue Arbeitskräfte heranzukommen. Ja, das wird oft getan, das ist der sogenannte Acquisition Hire, das ist jetzt sozusagen vielleicht
Happy Derek, ich glaube, die ist gerade abgebrochen.
Die Verbindung ist abgebrochen.
Jetzt sind Sie wieder da, Herr Lukic.
Okay. Ich bin in einem WLAN, vielleicht ab und zu wechselt das den Kanal. Das passiert ab und zu in den WLANs. Ja, man kann natürlich sich anschauen, dass man eben nicht Kerngeschäft, Innovationsbereiche und so weiter damit Startups verstärkt. Man kann sich neue Marktbereiche anschauen. Also ich will da nur einige sozusagen, wenn wir da in der Einführung sind, einige Stichworte geben, dass es auch aus Richtung Mittelstand oder auch Konzernen sehr, sehr viele Gründe hat, sich mit Startups oder auch ihrer Gründer zu beschäftigen. Das so ein bisschen, um da einen sozusagen erste Definitionen zu geben, so in diesem Raum, ja, Startups, Business Angel, aber eben auch Dreiklang mit den Firmeninvestoren, Privatinvestoren, Gründern, darin bewegen wir uns. Wir hatten dann gesagt, dass natürlich heute federführend steht Innovation durch Kooperation und wie kann das da für Mittelständler hilfreich sein. Auch da nochmal, um die Punkte zu schärfen, quasi jeder Mittelständler und jeder Eigentümer kann sich an Startups beteiligen. Das macht man normalerweise einzeln sehr selten. Man kann feststellen, die letzten Jahrzehnte, man macht das eigentlich immer im Team. Völlig egal, ob das eine Firma ist oder ob das eine Privatperson ist. Normalerweise sind das diese typischen Club-Investments. Ja, man nimmt noch 2, 3 Gleichgesinnte, die kann man nebenbei, da kommen wir später nochmal drauf, in solchen Angel-Clubs oder in solchen Verbänden und Verbünden ganz gut kennenlernen. Aber man hat normalerweise mehrere Beteiligte, die gemeinsam in so ein Startup investieren. Das ist mal ein Grund. Man kann natürlich sich als Mittelständler anschauen, wie schon erwähnt, wo komme ich an neue Arbeitskräfte ran? Und da auch die ganze Klaviatur, das können Arbeitskräfte in Mittelhessen sein. Es können aber auch Beteiligungen oder Partnerschaften mit Startups in anderen Großräumen sein, was nicht schädlich ist für den Standort Mittelhessen, weil wenn ich auch in Berlin sitze oder in Frankfurt oder wo immer auch alles, wenn die Musik irgendwo bei einem der Hauptbeteiligten, Stichwort Mittelständler oder kleiner, größerer Konzern spielt, dann führt das normalerweise automatisch auch dazu, dass manche Arbeitskräfte wechseln oder dass ich eben lokal Abteilungen aufbaue. Wenn man sich mal das Innovationsthema an sich anschaut, da wurde auch schon viel referiert heute, deswegen ich möchte da auch keine Doppelungen machen, sondern einfach nur Anregungspunkte geben, die wir nachher herzlich gerne auch in der Breite diskutieren können und auch sollen. Aber Innovation findet ja meistens im Mittelstand statt, indem ich bestehende Produkte, bestehende Prozesse oder sag mal, naheliegende Bereiche verbessere oder da auf ein neues Niveau bringe. Das ist mal jetzt mal generalisiert. Mit Sicherheit trifft es nicht immer zu, aber in der großen Mehrheit ist das unserer Beobachtung nach schon so. Neue Geschäftsbereiche oder auch Technologien, die nicht im Kerngeschäft liegen. Also wir hatten heute einen Vortrag über die Autoindustrie. Ja, wenn Sie die gefragt hätten vor ein paar Jahren, ob Software Kernkompetenz ist oder Cloud, also noch nicht mal Software, sondern digitale Dienstleistungen, die irgendwo sozusagen in diesen Wolken abgewickelt werden. Ich glaube, da hätten Sie eben lauter Neins als Antwort bekommen. Heutzutage ist das einfach ein klares Ja. Und das ist mit absoluter Sicherheit keine Kernkompetenz unserer deutschen Autoindustrie. Das muss man halt sehr schnell lernen. Das können Sie für alle Industrien analog übertragen. Das können Sie auch anschauen, fremde Märkte oder fremde Marktsegmente. Vielleicht manche hat sehr viel Firmenkunden. Vielleicht kann durch Startups Brücken öffnen in Richtung Endkonsumenten oder in unterschiedliche Vertriebsstufen, Vertriebsstrukturen, aber auch eben geografische Strukturen. Es mag vielleicht jemand Stärke haben in der EU, aber man kann möglicherweise Kooperationen mit Startups, eben wie gesagt, vielleicht kommen die auch gar nicht von uns, vielleicht sitzen die auch in den USA, kann man sich ganz fremde Märkte relativ effizient erschließen. Also das sind quasi alles Argumente, die man sozusagen an den Mittelstand herantragen kann und wie man an dem Thema sich auch ranhangeln kann. Ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen auch beschreiben, wenn ich immer sage, wir in Mittelhessen, was machen wir da eigentlich so? Wie kommen wir dazu und wie ist das in Verbindung vielleicht mit den aktuellen Dingen, die wir da auch in Rhein-Main oder auch in Rheinland-Pfalz oder sozusagen in anderen Geografien aufgebaut haben? Ich führe Sie jetzt nochmal zurück vor 20 Jahren und immer meiner privaten Meinung nach, das hätte eigentlich vor 40, 50 Jahren auch sein müssen, aber da waren wir noch nicht so weit. Vor 20 Jahren hat sich damals der Finanzplatz, auch da das Land Hessen und die Stadt Frankfurt und die Deutsche Börse und viele andere Partner, auch die IHK, überlegt, ja, es ist irgendwo, es scheint so zu sein, dass sich diese Startups anders finanzieren, dass die anders wachsen, dass die anders werthaltig werden wie unsere klassische Industrie. Und da gründen wir einfach mal einen Verein. Ja, das klingt jetzt sehr deutsch, aber ist es nicht unbedingt, weil auch in den USA drüben im Silicon Valley haben sie diese Association, diese Clubs, weil sich einfach Menschen, jetzt haben wir gerade Corona-Zeit, ungünstigerweise, aber eigentlich persönlich begegnen müssen und auch ein persönliches Vertrauen und einen persönlichen Austausch finden. Also sie haben quasi kein Investment, können sie vom Silicon Valley runter zu anfangen, wo sich nicht ein paar Investoren mit ein paar Gründer auch getroffen haben und irgendwie zum Schluss gekommen sind, das ist ein gutes Gründerteam, denn man investiert ja erst in ein Team und irgendwo, wir sind auch als Investoren uns alle Firmen und dann machen wir dieses Wagnis und gehen in ein solches Investment. Und da stellt man halt fest, das sind immer irgendwo diese berühmten 100, 150 Kilometer Radius, also Silicon Valley können Sie als Prototyp nehmen, Großraum London, viele andere auch, wo man eben noch mit Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln sich auch wirklich treffen kann. Und dieser Verein Business Angel Frankfurt Rhein-Main als Brücke zur Business Angel Mittelhessen wurde eben 2000 gegründet mit dieser Zielsetzung, einen Investorenpool aufzubauen, aber auch dieses Kapital, Know-how, Kontakte zu den Startups zu treiben. In der Phase 1 der Expansion, so ab 2006, habe ich eben gesagt damals, also wir müssen uns erstmal professionalisieren. Das hat alles jahrelang gedauert. Das können wir uns in Mittelhessen sparen, weil wir das, die ganzen Learnings oder die Lessons learned oder sozusagen die Erfahrungen auch, was man nicht so tun soll oder wie man es besser machen kann. Ich sage mal, da haben wir in Frankfurt Rhein-Main 10 Jahre für gebraucht. Da sind wir jetzt sicherlich in neuen Regionen deutlich schneller. Aber es ist, wenn Sie sich überlegen, wie borde ich oder wie bringe ich einen Privatinvestor, wie motiviere ich den, wie bringe ich den in so eine Struktur? Da hat es bestimmte Vorgehensweisen, die haben wir gelernt. Wir sind inzwischen so 200 aktive Privatinvestoren, sicherlich nochmal gleiche Anzahl an Gästen und schauen uns die letzten Jahre über relativ konstant so 900 plus Startups jedes Jahr an, um Ihnen so eine Größenordnung zu geben. Wir haben monatlich 5 bis 6 der Startups, die wir einladen zu Matching-Veranstaltungen, die werden ausgesucht durch ein ganzes Investment- oder Screening-Komitee. Da sitzen 30, 40 Kollegen auch ehrenamtlich dran und schauen sich diese ganzen Startups, diese ganzen Anfragen an. Also wir überlegen uns immer, diese Startups, die wir auswählen, passen die zu den Investoren? Kann man damit etwas anfangen? Veranstaltungen monatlich, auf der gleichen Art und Weise haben wir auch quasi fast monatlich, dass wir auch Know-how oder Schulungsveranstaltungen, eine Akademie, also was ist für den Investor wichtig, was ist ein Beteiligungsvertrag, in welche technologischen Trends, wie funktioniert das Ganze, sage ich mal vereinfacht, dass wir da in so einem Doppelpack immer bespielen unsere Klientel, also den typischen Business Angel. Und das mag jetzt, je nachdem, vom einzelnen Hintergrund als groß erscheinen, diese wenigen 100 Mitglieder und diese fast 1000 Startups, die wir uns da sozusagen jährlich ansehen, wenn Sie das wiederum benchmarken oder vergleichen mit den führenden Startup-Ökosystemen, ja, da liegen wir je nach Kennziffer circa 10-fach, 20-fach, 30-fach unter Markt. Also wir müssen sehr stark wachsen als Finanzplatz, ja, normalerweise immer ist das ja verbunden, ja, dass wir da wirklich an sozusagen das Globale aufschließen. Stichwort Finanzplatz, alle Gründerzentren sind irgendwo finanziell verankert. Ja, in New York, London, auch hier Singapur und so weiter, da stellt sich die Frage gar nicht, da sind führende Finanzzentren. In Deutschland stellt sich die Frage durchaus, ja, Berlin ist da eine globale Anomalie. Es ist ein Gründerzentrum, Startup-Zentrum, aber eigentlich ohne Finanzplatz. Frankfurt ist auch so ein bisschen die Anomalie. Es ist immer noch ein sozusagen bedeutender Finanzplatz, aber noch mit einem durchaus ausbaufähigen Gründer- oder Startup- oder sozusagen Venture-Kapital geschehen. Mittelhessen war bis jetzt immer für uns der Wohnort etlicher Mitglieder. Ja, es sind ja da Großraum Gießen, Marburg, Wetzlar, ich würde mal sagen, schon ein gutes Dutzend an durchaus bekannter Familien oder auch Privatpersonen bei uns über die Jahre Mitglieder geworden und sind da auch aktiv gewesen. Ja, so weit ist das ja nicht voneinander weg. Wir liegen da in dem geschilderten Radius. Und wir haben die Jahre davor die gleiche Erfahrung gemacht, es leben auch Mitglieder in Rheinhessen, also Großraum Mainz. Und was haben wir da gemacht? Jetzt schon vor 5+ Jahren, wir haben den Business Angel Verein in Rheinland-Pfalz aufgebaut, um dort den Leuten quasi eine Doppelmitgliedschaft zu ermöglichen, zu sagen, hier, wir können noch viel tiefer nach Rheinland-Pfalz reingreifen. Wir haben sowas trotz Corona auch in Rhein-Neckar aufgebaut, quasi jetzt im letzten Jahr maßgeblich, weil einfach da in der Bergstraße, Menschen leben da, auch mal in Heidelberg und so weiter. Und ja, das muss auch vor Ort verankert sein und fahren das langsam hoch. In Mittelhessen wurden wir leider ein bisschen ausgebremst, eben wegen Corona, und haben jetzt quasi diese Gründung der Business Angel Mittelhessen jetzt hier für März, also diesen März, diesen Jahres vorgesehen. Das heißt, alle Interessierten unter Ihnen, da werden wir aktiv. Ja, und sobald wir da angemeldet und eingetragen sind, werden wir da hoffentlich nach Ostern, hoffentlich dann auch post-Corona, da ganz normal aktiv werden, online, hybrid, persönlich. Es ist immer aus meiner Sicht sehr wichtig, das regional zu verankern. Also wir werden in Gießen sitzen, also quasi in Ihrer Stadt, Herr Hölscheid, und beim Regionalmanagement da auch eine quasi kleine Geschäftsstelle aufbauen dürfen. Ja, das haben wir jetzt in Frankfurt auch damals getan mit der IHK gemeinsam. Es ist immer gut, einen starken Partner vor Ort zu haben, der eben auch alle Beteiligten kennt. Wir werden eine ganze Reihe von Gründungsmitgliedern sein. Also wenn ich die jetzt mal durchgehe, jetzt ohne das groß irgendwo sozusagen alphabetisch durchzugehen. Aber wir haben gesagt, hier es sollen ein paar Business Angel natürlich dabei sein. Das ist neben mir selber der Herr Bernd Schelt, also schon langjähriges Mitglied in Frankfurt, aktiv als Business Angel, ich würde sagen, gefühlt 30, 40 Jahre, also ein sehr, sehr erfahrener Privatinvestor, dann auch noch wohnhaft, ich sage mal, nahe Marburg, zwischen Marburg und Gießen, kennt die Region, auch die Hochschulen sehr, sehr gut. Und wir konnten ihn gewinnen, dass er quasi auch Gründungsmitglied wird, um einfach da so ein bisschen auch den sozusagen Business Angel Hintergrund aus der Region, also er schlägt mich da locker um Jahrzehnte der Erfahrung, da eben auch einbringen zu können. Wir haben auch zwei der Banken, die ganz, ganz wichtige Partner für uns sind, also jetzt per Namen, also die Sparkasse Marburg, auch die Volksbank Gießen, auch vertreten durch die einzelnen Vorstände, dass wir die auch zu Gründungsmitgliedern begeistern konnten, weil das für uns einfach sehr wichtig war, um diesen Sprungstart hinlegen zu können, diesen Jumpstart, dass wir einfach Institutionen haben, die ähnlich wie das Regionalmanagement auch einfach da, ich sage jetzt mal, jeden Mittelständler, jeden, nennen wir es mal, Privatkunden, Private Banking Kunden, aber auch jedes Netzwerk da auch sehr gut kennen. Und natürlich haben wir auch Recht und Steuern, das ist im Verein auch immer wichtig, und haben da eine Großkanzlei aus Frankfurt, CMS, die manche von Ihnen kennen mögen. die uns da ein bisschen rechtlich unterstützen und natürlich auch mit Netzwerk. Und ich sehe da Hölscher da die Hand gehoben.
Genau, es kam eine Frage rein, und zwar, was ist die Mindestgröße, mit der ein Investor einsteigen kann?
Werde ich gleich beantworten. Dass wir noch die Siebener zu Ende machen, also neben dem Rechtlichen dürfen wir auch Haas und Haas, also Steuerberatungsgesellschaft aus Gießen, in dem Gründerkreis begrüßen, die uns da eben steuerlich unterstützen, aber natürlich auch ein Riesennetzwerk haben. Und bevor ich zu den Mindestgrößen komme, müssen wir erstmal noch kurz einen Satz zum Verein. Ja, wir Gründungsmitglieder sind quasi divers, ja, also haben alle möglichen Hintergründe, aber die Business Angel Mitglieder, also quasi in Anführungszeichen die echten Vereinsmitglieder, das sollen dann natürlich Business Angels werden, also Menschen oder auch kleine Vermögensverwalter in GmbHs oder Familien GmbHs oder in welcher Form immer auch, die dann tatsächlich sagen, hier, ich kann investieren, möchte investieren und ich möchte auch mit Startups arbeiten. Und daneben haben wir natürlich Fördermitgliedschaften aller Art für jeden, der mag und der sich da beteiligen möchte. Ja, wie viel investiert man da typischerweise? Einige 10, einige 100.000 Euro pro Startup. Das sind typische Größen in Deutschland, aber auch in den USA. Ich sage immer anekdotisch, auch Facebook und Amazon wurden mit unter 500.000 Dollar in dem Fall anfinanziert. In Deutschland ist es so, normalerweise finden sich 2, 3, 4, selten größer, selten alleine, dieser Business Angels zusammen und investieren dann eben entweder ein paar Mal 10.000, also rund irgendwo 100, 150.000 in Summe, oder teilweise auch 200, 300, 1.000, wenn es ein bisschen mehr sein darf. Und mit diesen Geldvolumina kann man normalerweise die überwiegende Mehrzahl der Startups über die ersten 1, 2, 3 Jahre durchfinanzieren. Dazu kommt noch, auch das nur der Vollständigkeit halber erwähnt, wir haben ja auch Fördermöglichkeiten, also in Hessen die WIBank oder die KfW, ja, oder auch andere Institutionen, die dem typischen Business Angel, also andere wären jetzt beispielsweise die BAFA, also der sogenannte Investzuschuss, ja, den wir auch mit initiiert haben, dass man da quasi 20% aus Bundesmitteln, also wenn Sie 1 Euro investieren, kriegen Sie 20% als Zuschuss da wieder zurück. Also es gibt diverse Fördermöglichkeiten, die normalerweise auch immer in solche Erstrunden mit einbezogen werden. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, sagen wir rund paar 10, paar 100.000, da kommt normalerweise nochmal Faktor 2 oder 1,5 oder auch 3 hinzu aus solchen Fördermöglichkeiten. Das sollte man normalerweise mitnehmen, weil einfach Kapitalvolumen ist da sehr, sehr wichtig. Und man muss auch immer erwähnen, weil ich ja gerade so die Banken jetzt im Kopf habe aus unseren Gründungsmitgliedern, man muss sich auch die Startups in Ruhe ansehen. Wohin gehen die so im Jahr 2 oder auch im Jahr 3? Also manche Startups kann man fremdfinanzieren, also Stichwort Banken finanzieren. Manche Startups kann man in Verbindung mit Mittelständlern, sagen wir einfach mal, auch anders noch finanzieren über andere Institutionen. Das vielleicht mal so zur Frage Volumen oder wie finanziert man das? War noch eine Frage, die ich übersehen habe, Herr Hölscheid?
Ja, die ist gerade reingekommen und es ist eine Frage letztendlich. Was sind so die größten Herausforderungen für Startups hier in der mittelhessischen Region im Bereich der Digitalisierung? Oder die im Bereich der Digitalisierung aktiv sind? Also ganz andere Frage, als ich es im ersten Satz gesagt habe.
Da müsst ihr jetzt erstmal definieren, ich weiß leider nicht, von wem die Frage kommt oder ob derjenige dann einen Satz dazu sagen möchte, was man als Digitalisierung versteht.
Also wenn ich halte Sie frei.
Kann man mich hören?
Ja.
Wunderbar. Hallo Herr Lukic, Leonard Born, mein Name aus Darmstadt. Also nicht ganz Mittelhessen, aber trotzdem interessiert. Genau, meine Frage geht in die Richtung, welche Herausforderungen Sie denn so, oder sagen wir mal, große Herausforderungen oder Herausforderungsbereiche, die Sie im Bereich der Startups, mit denen Sie arbeiten, so sehen. Mit dem Bereich Digitalisierung meine ich vor allen Dingen Startups, die dabei aktiv sind, innovative Produkte herzustellen, vielleicht auch im Bereich Disruption, also das heißt Prozesse oder ganze Geschäftsbereiche komplett neu erfinden und da einfach mit der Digitalisierung eine Gefahr vielleicht für traditionelle Branchen auch sind.
Okay, also wenn wir Digitalisierung so definieren, dass wir Prozesse welcher immer auch Art, dass wir die, sage ich jetzt mal, online stellen, softwaremäßig unterstützen oder in die Cloud stellen, wenn wir da so ein sozusagen gemeinsames Verständnis haben, dann ist diese Art der Startups quasi so alt wie das Internet. Ja, also wenn Sie auch zurückdenken, Amazon hat halt Bücher übers Netz verkauft. Ja, das war ja auch eine Digitalisierung dieses Verkaufsprozesses. Und das können Sie jetzt beliebig nach hinten denken. Also das ist ein großer Block dieser Startups. Ja, das sind quasi Startups, die sich damit beschäftigen, wie kann ich das Medium Internet für Geschäftszwecke ausnutzen. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen im Kontrapunkt, meinetwegen zu dem Biotech-Startup, was dann die mRNA erfindet oder andere Dinge, wobei da ist lustigerweise auch natürlich immer solche, was man heute als Digitalisierung bezeichnet, Prozesse eine Rolle spielen. Also würde ich als allererstes sagen, wenn wir das so definieren, dann sind die meisten der Unternehmen, die mir so einfallen, Startups in diesem Sinne. Grobe Schätzung, 60, 70, 80% der Startups beschäftigen sich mit so etwas, was man jetzt als Digitalisierung bezeichnen würde. Und also insofern ist es ein klasse Thema, ja, es ist ein klasse Markt, klasse Umsatz, Gewinnchancen und so weiter. Also da gibt es gar nichts Negatives, das ist einfach mal so. Und man muss natürlich dann sehen, die sogenannte Digitalisierung war halt noch in den 90ern, ich brauche eine E-Mail, ja, das vergisst man ja heute, aber mal, was ist ein Browser, was ist ein Videosystem? Ja, Sie wissen, Skype war ja mal ein ganz tolles Startup und jetzt freuen wir uns irgendwie alle, dass wir solche Videotools hier haben. Aber das ist ja alles 20, teilweise 30 Jahre alt. Also diese Digitalisierung verändert sich ja ständig, ja, und heute würde man sagen, ja, Digitalisierung geht wahrscheinlich aus Investorensicht in Richtung künstlicher Intelligenz, ja, oder in Richtung, sagen wir mal, dass diese ganzen Tools und Softwarekomponenten oder Cloud-Komponenten, dass die irgendwie selber aktiv werden. Ja, das war mal sozusagen Cloud, hieß früher mal Application Service Providing oder es hieß mal Big Data Analytics, heute ist es halt KI. Und ich glaube, dahin geht natürlich vieles, ja, dass man da sozusagen nicht nur etwas kosteneffizienter oder reichweitenstärker oder meinetwegen mit kleineren Hürden oder was immer auch versieht, ja, sondern dass man eben Dinge auch vielleicht in Anführungszeichen intelligenter oder responsive, also quasi, dass die selber irgendwas erledigen, dass man das da macht. Das ist für Startups mega Chance, also ohne jede negative Konnotation. Für den Mittelstand ist das mehr oder weniger eine Notwendigkeit. Ja, die Welt geht da halt hin. Und ich gehe halt mit oder ich bleibe halt irgendwo auf der Strecke. Das ist leider so. Ja, und es ist aber eigentlich eine Riesenchance für den Mittelstand. Ja, also sich jetzt irgendwie mit Digitalisierung auseinanderzusetzen im Sinne von, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich glaube, das ist weniger die Frage oder auch die KI oder welche immer man da jetzt damit Tools verbindet aktuell. Es ist einfach mal, die Welt geht in diese Richtung. Ja, Kosten werden kleiner, Umsätze werden größer, Gewinnchancen steigen. Ich kann Sachen besser, leichter, hübscher, schöner machen. Und es ist eigentlich für jeden Mittelständler eine Riesenchance. Auch da im Positiven gesagt, all die, in Anführungszeichen, Konzerne oder Mittelständler, die sich lange damit beschäftigen, haben ausnahmslos davon profitiert. Ja, es gibt eigentlich kaum nachteilige Dinge. Was man natürlich sagen muss, ja, es kann sein, dass ich als Mittelständler, und da spreche ich jetzt auch quasi als Miteigentümer mittelständischer Unternehmen, ja, es kann natürlich sein, dass man bestehende Unternehmensstrukturen anpassen muss. Das kann durchaus sein. Möglicherweise muss man anders kommunizieren. Möglicherweise muss man anders arbeiten. Und mit absoluter Sicherheit muss man Produkte, Services oder Dinge, die man so mit den Kunden macht, muss man da mit der Zeit gehen. Ja, heute werden ja Services sehr stark Richtung IT verlagert oder auch aufgebohrt. Aber das sind auch in meinem Sinne alles positive Dinge. Und man muss natürlich darauf achten, das wäre jetzt vielleicht so etwas, wo man sagen muss, Achtung, ja, denken Sie da an Kodak oder an was immer auch. Ja, Herr Born, ich sehe die Hand, ich bin gleich ruhig. Denken Sie an Kodak oder an viele andere. Man muss ein Gefühl entwickeln, wann man eventuell sich selber, wie man so schön sagt, disruptieren muss. Ja, das ist auch da jetzt nichts Modernes. Ja, es gibt halt immer Zeiten, irgendwann mal ändern sich halt die Gaslampen zum Elektrolicht oder ich habe keine Fackel mehr, um mal so Beispiele aus der Vergangenheit zu bringen. Und irgendwo gibt es Punkte in jedem Unternehmen, möglicherweise stirbt einmal der Markt weg. Und da hilft es eigentlich auch, sich zu orientieren, welche Kernkompetenzen habe ich, welche Klientel habe ich oder Kunden und so weiter. Und kann ich das eventuell eine neue Zeit überretten? Ja, also Schulfreunde von mir, also ich komme aus Baden-Württemberg gebürtig, sind in der Dieselentwicklung tätig. Das ist damals, als wir alle studiert haben und so weiter, war das eine tolle Sache. Heute, ich führe solche Diskussionen privat mit denen natürlich immer, jetzt ohne in irgendwelche Fettnäpfchen treten zu wollen. Ja, möglicherweise würde man jetzt den Antrieb von Automobilen oder auch von Flugzeugen oder von anderen beweglichen Gegenständen in eine neue Ebene heben. Und das betrifft natürlich auch viele Mittelständler, die in dem Bereich tätig sind. Das mal sozusagen als Roundup. Herr Born, Sie hatten ja noch mal die Hand gehoben.
Genau, richtig. Also vielen Dank dafür schon mal. Meine Frage geht noch ein bisschen weiter. Was sind denn die Herausforderungen jetzt speziell für diese Startups, die Sie so sehen? Und vielleicht, um noch ein bisschen weiter zu gehen, würden Sie sagen, dass das Angebot an Fachkräften, also speziell Softwareentwickler, Ingenieure, also die Ressourcen, die einfach gerade in dem Bereich viel gebraucht werden, dass das ein Problem ist?
Ja. Also vielleicht, das wären ja zwei Teile. Also ob ich da jetzt spezielle Herausforderungen oder andere sehe für diese Startups, da würde ich Ihnen global sagen, nö. Also je mehr Digitalisierung und je schneller und besser sich das alles wandelt, ja, da kann man jetzt, das ist auch eine andere Diskussion. Ja, also wir stellen wir uns unsere Welt vor in einigen Jahren und was könnte man da tun, wenn wir unendlich viel Geld, Mittel oder was immer auch hätten. Ja, da würde ich mal sagen, hätten wir wahrscheinlich viele Ideen, wo wir sagen würden, wir könnten uns schneller bewegen und das würde wahrscheinlich ein bisschen Fokus auf diese Gebiete würde da helfen. Aber das aus Startup-Sicht wunderbar. Ja, ich glaube, das ist, da gibt es wenig Kritik und wenn sich Deutschland halt zu wenig bewegt, heutzutage alle Startups sind international, so wie ja auch die meisten Mittelständler, auch aus Mittelhessen oder meinetwegen aus dem Baden-Württembergischen, sind ja alle international tätig. Ich glaube, das ist erstmal positiv und ist mal so. Mit den Mitarbeitern oder mit den Human Resources, da haben wir extreme Engpässe. Ja, also ich kenne da anekdotisch Diskussionen im DAX 30-Umfeld, wie viele Leute kennen sich mit Blockchain aus oder wer macht wirklich was mit KI oder auch nur, wie viele Programmierer würden wir benötigen oder Menschen in diesen affinen Bereichen. Da kenne ich keine Statistik, die auch nur halbwegs positiv ist. Also keine einzige. Ja, und da kann man jetzt auch lange diskutieren, bilden wir richtig aus, sind wir da am Zahn der Zeit? Ich denke, das hat sich stark gebessert. Herr Wilscheid, ich bin gleich ruhig. Jawohl, ich habe die Hand gesehen. Ja, werben wir die richtigen Leute an? Ich kann auch da nur anekdotisch sagen, ja, im Silicon Valley ist halt kaum jemand geboren. Ja, ich war selber lange Jahre dort. Es ist kaum jemand ausgebildet. Ja, es gibt ja zwei Hochschulen dort. Aber die berühmten 80-90% gehen da halt freiwillig hin und nicht wegen dem guten Wetter, sondern weil sie sich halt einfach gut verwirklichen können, tolle Firmen finden, natürlich die Finanzierung. Ja, das ist immer das Thema, was über uns allen da schwebt. Das heißt also, bilden wir richtig aus, haben wir viel gelernt, könnten wir, glaube ich, noch ein bisschen besser machen, ziehen wir die richtigen Leute an, ja, aus mittelhessischer Sicht, auch aus Frankfurter Sicht, glaube auch, das haben wir einiges gelernt, könnten wir noch viel besser machen. Und der ganze Block, es gibt natürlich Menschen, die sind ja schon im Arbeitsleben. Ja, das berühmte lebenslange Lernen, was noch vor ein paar Jahren total neu war. Ja, und ich habe als Berufsanfänger schon mit Online-Kursen quasi angefangen. Ja, da haben wir ein Riesenfeld, dass wir quasi den, wie es so schön heißt, Personalkörper, wo wir uns halt schon bewegen, ja, vom Absolventen bis zu meinetwegen vor der Rente stehenden oder natürlich auch denen, die schon in der Rente sind, die noch mit aktiv sein müssen. Da, glaube ich, haben wir ein Riesenfeld, diese Leute besser zu aktivieren, besser abzuholen. Ja, es gibt tollste Erfahrungen mit Leuten, jetzt ist also, ich sage mal, völlig ironiefrei, ja, jenseits der Rente, wie die sich in Startups einbringen und einfach den Connect schaffen von althergebrachten Themen zu neuen. Also da haben wir diese drei Felder, denke ich, viel, viel vor uns und das immer weit weg von unserem Effizienzniveau. Herr Hülscheid, die Hand.
Ja, bitte, Rekbar. Genau, ich würde gerne gleich zu diesem Kommentar, den würde ich gerne aufgreifen, was das Thema Fachkräfte anbelangt. Wir haben ja, sehe ich auch in der Runde, auch Menschen, die in der IT arbeiten, die können sicherlich auch was dazu sagen. Wir als Regionalmanagement Mittelhessen sind ja die Wirtschaftsförderung für die Region Mittelhessen und wir setzen uns auch mit dem Thema Fachkräfte intensiv auseinander. Und unsere Erfahrung ist, in dem ganzen IT-Bereich ist, dass es natürlich schwer ist, Menschen zu finden. Aber wenn man diese dann eben gefunden hat, ist die Mitarbeiterbindung besonders, also im Vergleich zu den Metropolregionen höher, also länger. Ja? Also man muss erst mal welche finden. Das ist halt anstrengend am Anfang. Aber dafür, wenn man sie gefunden hat, bleiben sie eben auch länger. Das ist eben eine Besonderheit des ländlichen Raums, weil sich die Leute vielleicht bewusster entscheiden, hier möchte ich gerne leben, hier habe ich eine Verbindung zur Region. Und in Metropolen ist halt mehr ein größerer Wechsel einfach. Und durch die Hochschulen haben wir immerhin einen Ansatzpunkt, wo IT ausgebildet wird. Da glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wollte ich nur ergänzen. Mhm. Aber vielleicht haben auch noch andere in der Runde Erfahrung damit.
Ich habe hier noch zwei Fragen, die ich einfach vielleicht hintereinander stelle. Das ist die erste, die passt eigentlich recht gut dazu. Ich lese sie einmal vor. Das geht ums Thema Mitarbeiterbeteiligung für Start-up. Und da hat jemand gefragt, letztendlich von unseren Zuhörern, habe gehört, da tut sich momentan sehr viel, gerade in Finanzmarktgesetzen werden geändert und steuerliche Rahmenbedingungen sollen über den Bund angepasst werden. Welche Informationen, Herr Lukic, können Sie denn dazu geben? Ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich Mitarbeiter beteilige, dass ich sie auch ans Unternehmen binde letztendlich.
Also das sind etliche Punkte. Also, danke für die Frage, ist eine sehr gute Frage. Also wie fangen wir da am besten an? Also zum einen, ich sage mal, vielleicht ein paar Erfahrungen aus entwickelteren Gründerzentren oder vielleicht die früher angefangen haben und dann zu unserem deutschen Status. Also im zum Beispiel Silicon Valley oder anderswo weltweit, ja, ist eigentlich niemand von Relevanz in Startups, der nicht irgendwelche Mitarbeiterprogramme abgeschlossen hätte. Also ob sie Anteile geschenkt bekommen, über die Jahre gewestet, also zugeteilt bekommen, ob sie sich die verdienen können, einkaufen können, Darlehen bekommen, völlig egal. Wieder gibt es einen Bausch, es gibt auch so Phantom Stocks, ja, also quasi virtuelle Anteile. Das ist eine Vielfalt an Möglichkeiten und man stellt eben fest, ja, die Leute, auch in Berlin können sie das feststellen, sind bereit, unter Marktniveau zu arbeiten, natürlich um Kosten zu sparen, Liquidität zu sparen und sich quasi auf die Zukunft festzulegen, dass diese Anteile oder diese Vergütung, was immer das sein mag, es gibt da auch so Convertibles und anderes, dass das mal in Anführungszeichen angemessen viel Geld wert sein sollte. Wenn sie sich die großen, inzwischen bekannten Firmen, ja, also Amazon kenne ich noch als Startup und Facebook, glaube ich, kennen wir alle noch als Startup, ja, das ist also Zoom hier, was wir gerade nutzen, ja, die gab es ja noch gar nicht vor kurzer Zeit und wenn Sie sich diese ganzen Firmen anschauen und mal so lustige Statistiken anschauen, wie viele Einkommensmillionäre oder quasi sehr wohlhabende Menschen, die produzieren, ja, das sind jeden Monat wirklich Dutzende, ja, teilweise auch noch deutlich mehr. Das heißt, es funktioniert. Es funktioniert aber nur dann, wenn wirklich das Rad eingeschwungen ist, ja, also wenn sich irgendwie darauf verlassen können, ja, die Anteile könnten mal veräußert oder wie immer auch kapitalisiert werden und irgendwo das hat Aussicht auf Erfolg. Natürlich hat es auch in den USA nicht immer Aussicht auf Erfolg, aber ich kann dort relativ genau sagen, okay, 2, 3 Pleiten müssen halt sein, das wäre ein Wunder, wenn nicht. Ja, das können Sie mal von hinten her denken, ja, also es kann nicht von Anfang an funktionieren. Ja, man kennt weder den Markt noch das Team noch andere Dinge. Da müssen Erfahrungen gemacht werden, so wie auch ein Pilot oder ein Prototyp sehr selten von Anfang an funktioniert im technischen Sinne. Ja, aber Sie haben dort die Möglichkeit, okay, ich setze das 2, 3 Mal in den Sand, habe vielleicht nur meine Mietkosten verdient, aber dann funktioniert es. Jetzt zu Deutschland. Zum einen, wir sind nicht eingeschwungen. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, super, ich gehe jetzt nach beliebig Mittelhessen, Berlin, München, egal, und dann mache ich halt 2, 3 Versuche. Ja, vielleicht klappt es ja auch teammäßig nicht, das muss ja auch gar keine Pleite sein, aber dann irgendwann mal sozusagen funktioniert das schon. Da sind wir noch nicht. Da könnten wir sein, aber da sind wir im Ansatz. Ja? Also heute müsste man eher sagen, ja, wenn gute Firmen dabei sind, wenn gute Investoren dabei sind, wenn das Team 1, 2 vielleicht Serienunternehmer auch begeistert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ansonsten, ja, halt vielleicht nicht ganz so wie woanders. Das andere ist natürlich, sind auch die Begrifflichkeiten. Das war der Ursprung Ihrer Frage. Ja, wie ist das steuerlich? Wie ist das rechtlich? Gibt es das überhaupt gesetzlich? Kann ich sowas tun? Ja, ist das nicht sogar illegal? Da kann ich Ihnen jetzt auch nur ganz kurz aus den letzten 20 Jahren, da war alles irgendwo mal dabei. Da waren Modelle, die wurden später verworfen, egal warum, rechtlicher Natur, steuerlicher Natur. Manchmal war es nicht gewünscht und so weiter. Ja, es gibt jetzt wieder mal aus meiner Sicht die Initiative, dass man tatsächlich Mitarbeitern diese ESOPs, diese Mitarbeiteraktien oder Anteile geben kann und dass die zum Beispiel nicht gleich zu versteuern sind, was ja einfach ein Unding ist. Ja, ich kann nicht jemand Anteil einer Firma geben und dann sagen, übrigens, das kostet dann aber gleich mal richtig Steuern und vielleicht kriegst du auch nie Geld davon. Ja, also das sind so Dinge, die sind schwer verständlich, schwer nachzuvollziehen, so wie vieles in dem Bereich. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bin viel in Kommissionen oder auch in solchen Gremien tätig, auch im Bund und auch beim Land und so. Wir geben uns Mühe. Es wird hoffentlich einfacher, aber die gute Nachricht ist, wenn Sie das tun wollen, das können Sie heute schon tun. Sie müssen einfach, wie man so auf Englisch sagt, ein paar Workarounds machen, ja, und sich so ein bisschen drumherum bewegen, unsere typische Fallstricke. Und dann können Sie heute schon Mitarbeiter binden und beteiligen, ohne Nachteil zu den Angelsachsen oder auch zu den Asiaten. Geht, das wäre zu Teil, um wieder die Werbung für Mittelhessen zu machen. Solche Dinge wollen wir auch bei den Business Angels Mittelhessen beackern. Ja, also in Frankfurt, nur um ein positives Beispiel zu geben, da haben wir mit dem Land, also mit der WIBank in dem Fall, also quasi der HTI, dem Pendant, und auch gefühlt, ich weiß nicht, 20, 30 Regionalbanken oder auch Großbanken, ja, die in dem Bereich tätig sind, machen wir alle halbe Jahre Workshops. Wie funktioniert das genau mit der Förderung? Ja, wo sind die Fallstricke? Wie kann ich das auch als normale Bank? Mache ich das mit den Startups-Geschäften und so weiter? Das gleiche Thema ist eben auch, wie funktioniert rechtlich Mitarbeiterbeteiligung? Wie kann ich da drum herum und so weiter? Also das alles kommt. Ich sehe eine gehobene Hand. Herr Ralf Bossler.
Guten Tag, Bossler, genau. Jetzt mal eine praktischere Frage. Sie haben ja schon viel an Startups gesehen. Was müsste ich denn, wenn ich ein Startup bin, was müsste ich denn eigentlich falsch machen gegenüber meinen Investoren, damit ich keinen Investor finde? Oder so? Was sind dann die typischen Fails?
Also Fail Nummer eins, den Investor gar nicht anzusprechen. Also das typische Startup und jetzt immer sozusagen anekdotisch pointiert, wenn nicht jemand im Startup dabei ist, der sich in dieser Welt mit Investoren auskennt, also familiär oder aus dem Studium oder egal aus irgendwelchen Lebenspunkten, die er da abgearbeitet hat, dann fällt der Kontakt zum Investor nicht leicht. Genauso, das ist ja auch eine unserer Netzwerkaufgaben. Ja, dass wir diese 900 Startups jedes Jahr auch beackern und dass wir in Mittelhessen hoffentlich ganz schnell auch auf dreistellige Zahlen kommen. Also Kontakt zum Investor. Bewirbt sich das Startup immer, das wäre jetzt so die Lehrbuchantwort oder unsere statistische Antwort, ja, ein Startup muss sich bei 3, 4, 5 solcher Angel-Netzwerke oder gerne auch privater Netzwerke bewerben, den Prozess durchlaufen, Do's und Don'ts oder auch mal Fallstricke lernen, bis es zu einem Investment kommt. Das sind auch völlig internationale Zahlen, gilt für USA genauso. Das heißt, einmal sprechen Sie eigentlich ausreichend und die richtigen Investoren an. Ja, es macht gar keinen Sinn, Venture-Fonds anzusprechen, wenn ich nur ein paar 10 oder ein paar 100.000 brauche. Ja, also die Venture-Fonds gehen ja erst bei meinetwegen 2 Millionen rein oder teilweise auch erst bei 20 rein. Also Ansprache. Das Zweite, jeder Gründer überschätzt sich. Ja, also wenn Sie Bewertungsthemen aufmachen, ich habe noch nichts gesehen die letzten 25 Jahre, wo immer absichtlich pointiert, ja, wo irgendwie passen würde. Ja, die Startups sind alle viel zu viel wert, die haben viel zu hohe Aspirationen. Es ist da sinnvoller, immer der Kürze der Zeit lieber zu sagen, lass mal gucken, wie viel Geld brauche ich, was habe ich denn anzubieten, wie komme ich eventuell irgendwie zusammen und sich dann zu überlegen, was heißt denn das an Konsequenz? Und vielleicht nur kleine Randbemerkung, was von den Startups meistens übersehen wird, Bewertung oder Geldvolumina sind zwei von gefühlt 20 Parametern, die da relevant sind, solche Mitspracherechte, Veräußerungsrechte, ja, zustimmungspflichtige Geschäfte und viele andere Dinge, ja, strategische Durchsicht, wie sehe ich das Unternehmen? Bin ich mir bewusst, auch mit dem Investor zusammen, dass ich vermutlich das Unternehmen auch da 3, 4, 5 Mal komplett ändern, also heute sagt man pivotisieren, ja, also komplett ändern muss, dass es Erfolg hat. Also auch da denken Sie an Amazon, ja, mal verkaufen wir Bücher, jetzt machen wir plötzlich Webservices, also ich muss mich ständig neu erfinden. Das gehört alles dazu. Hat man da eine Übereinkunft? Nächster Fallstrick, Zeitlinie. Also auch da einfach nur aus Erfahrung unseres Screening-Komitees. Wir haben immer Probleme, das Startup kommt und der Scheck muss eigentlich schon gestern unterschrieben sein. Ja, und dann sage ich immer, also das gebetsmühlenartig, wir machen ja auch Sprechtage bei Universitäten, auch in Mittelhessen, auch schon jahrelang. Also ein Finanzierungsprozess, er dauert halt 6 bis 9 Monate. Ja, rechnen Sie mal ein Jahr dafür, je nach Erfahrungshintergrund. Also 6 bis 9 Monate wäre so normal mit Erfahrung. Ohne Erfahrung, okay, dauert auch mal ein Jahr. Und das hat auch sehr viele gute Gründe. Ja, Meetings kommen nicht immer zustande, es passt nicht immer gleich, ich muss noch was lernen oder was ergänzen. Der Prozess an sich, selbst wenn der Investor Ja sagt, dauert normalerweise 3 Monate, bis sie es wirklich abgewickelt haben. Einfach nur so als Hintergrundgefühl. Und ja, dann kommen halt die Startups in enttäuschte Erwartungen, so kurze Zeitlinien, möglicherweise klappt dann was nicht, Liquidität wird eng. Und das führt mich dann schon von der Zeitlinie auch schon gleich zum nächsten Punkt. Ja, die Erwartungen. Was kann ich von dem Investor erwarten? Das ist auch etwas, wo ich immer sage, das ist jetzt nicht in 2 Minuten dahingesagt, sondern da muss man sich ein bisschen eindenken, wo möchte ich eigentlich hingehen? Ja, wo sehe ich die Entwicklung der Firma? Ist es ein schneller Exit nebenbei, also Trade Sale auf Englisch? Ja, das ist nichts Verwerfliches. Manche Firmen, oder andersrum gesagt, ja, die meisten Firmen werden keine Weltmarktführer. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Missverständnis. Das berühmte neue SAP oder neue Amazon, egal was, da ist es schwer zu bauen. Ja, meistens haben Startups begrenzte Wert- oder auch Entwicklungshorizonte. Ja, und das muss ich erkennen und versuchen, mit den Investoren zu besprechen oder auch mit den Firmenpartnern und mir dann ein gutes gemeinsames Bild machen. Und dann ist halt die Antwort zum Beispiel, ja, wir können das super aufbauen, aber dann nach x erreichten Punkten oder Jahren oder was immer auch, wäre es für uns nicht schlecht, sich an jemanden zu verkaufen oder in jemand aufzugehen. Ja, das ist der Standardweg. Das wird immer in der Presse ein bisschen missverstanden. Oder ich bin ein extrem ertragreiches Startup. Ja, da gibt es auch da alle Geschichten aller Couleur. Es wird irgendwo eine Webseite gebaut, auch heute noch, ja. Und plötzlich rauschen Ihnen da monatlich paar hunderttausend fast Nettogewinn rein, weil die Seite von sich selber getragen wird und Sie haben quasi Liquidität ohne Ende. Natürlich werden Sie das Ding weder weiter groß entwickeln, noch werden Sie es verkaufen, überspitzt formuliert, ja. Oder man hat das Zeug zum Marktführer, wo immer der angesiedelt ist, Deutschland, Europa, Welt, egal, im Segment oder und so weiter, ja, auch da absichtlich offen. Aber wenn das Zeug besteht, das wäre so der typische Mittelstand vor gefühlt 50 Jahren, dann muss ich diesen Weg ausbauen. Das waren so die ersten Diskussionen, kann Zalando wirklich Marktführer sein? Ja, da erinnere ich mich irgendwo nur an Lächerlichmachung, wobei, ja, es hat geklappt. Wir haben jetzt einen der führenden Online-Händler in Europa. Das Gleiche kann ich Ihnen im Automobil oder im Maschinenbau, in der künstlichen Intelligenz, ja, die berühmte Stärke, ja, wir sind gut in B2B, wir sind gut in technischen Dingen. Warum soll es nicht gelingen, reihenweise Startups zu bauen, die in dieser, nenne ich jetzt einfach mal Industrie 4.0 oder wie viel immer sie da Punkte der Industrie geben wollen, 5.0, 6.0, warum nicht da Weltmarktführer generieren? Und es gibt ja auch da schon in Deutschland tatsächlich Einhörner, also Firmen mit einer Milliardenbewertung in diesem Umfeld. Ja, es funktioniert. Aber das muss man am Anfang so ein bisschen evaluieren. Und natürlich der allerwichtigste Punkt am Anfang. Jeder Investor investiert, wenn er die Erfahrung hat oder das auch so teilt, immer zuerst in das Team und auch in die Passung im Team. Und dann in zweiter Linie natürlich in die Idee und in den Markt und. Aber das Erste muss einfach sein, können Sie mit dem Investor oder Investor mit Ihnen, ja, es ist eine enge Zusammenarbeit, ja, es wird wahrscheinlich wöchentlich plus minus da auch irgendwo hoch hergehen in der ersten Zeit. Das Gleiche gilt später für Venture-Kapital und die nachfolgenden Investmentstufen, die man da erwähnen sollte. Ja, da würde ich auch nochmal zum Schluss vielleicht was zur Finanzierungskette noch gerne sagen, aber diese persönliche Passung. Alles das Und dann auch vielleicht, was bei der Passung auch einhergeht, immer keine Angst vor dem Unbekannten. Ja, man muss sich rechtlich nicht auskennen, steuerlich nicht auskennen, man muss nicht alles Mögliche wissen. Dafür gibt es immer schlaue Leute, auch in solchen Netzwerken wie unseren oder auch hier Regionalmanagement. Sie haben ja erwähnt, Sie bieten auch Hilfestellung. Sie machen ja auch Sprechtage. Wir haben ja gemeinsam da auch schon Startup Weekend Mittelhessen und Ähnliches damit unterstützt. Ja, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich Sachen, die man nicht so gut kennt, anzulesen, anzuhören. Das sind alles keine Hürden.
Ja, perfekt. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die ich einfach direkt hinterher schicken werde. Und zwar ist die Frage zum Thema Kooperation zwischen Start-up und etablierten Unternehmen. Ich lese die Frage mal vor. Was ist in der Rolle der Start-up hierfür besonders wichtig? Fungiert ein Business Angel möglicherweise als Brücke zwischen den beiden Partnern? Und da wird nochmal eingegangen auf den Vortrag von Professor Fuhl heute Morgen. Ich denke, der hat das auch wirklich sehr, sehr toll dargelegt, welche Schwierigkeiten, aber auch Erwartungen, aber auch wirklich Chancen da drin stehen. Aber es ist eben nicht ein Matching, man gibt sich die Hand und es läuft.
Auf gar keinen Fall. Also lesen wir gerade mal den ersten Teil der Frage vor.
Also da geht es darum, was sind die größten Herausforderungen der Kooperation zwischen Startup und Mittelstand?
Ja, also der Fiesmann heute war, wie gesagt, die Eins mit Sternchen-Vortrag. Ja, also wenn ich alles bespiele und alles abdecke, was die natürlich hervorragend machen, aber bis ich da hinkomme, ist ein langer Weg. Also das sind mehrere Blöcke, die da abgedeckt werden sollten, also meines Erachtens nach. Also das eine ist natürlich erst einmal die Grundlagenarbeit. Ich als Mittelständler, wer immer ich bin jetzt der Eigentümer, der Chef, der Nachfolger, vielleicht bin ich auch nur ein leitender Angestellter oder meinetwegen der Delegierte, der sich damit beschäftigen muss, aber dann bitte vom Eigentümer aus, weil der muss halt auch die Bilanz und den anderen verantworten. Egal, wer jetzt das ist, dieser Mittelständler, welcher Personenkreis. Diese Menschen sollten sich relativ vertieft mit Startups, Business Angel und solchen Dingen, wie wir sie jetzt heute besprechen oder herzlich gerne, werden Sie Mitglied in unserem Verein, wenn wir da uns im März aufgestellt haben oder gerne auch heute schon in Frankfurt Rhein-Main. Wir werden das irgendwie auch kombinieren mit einer Doppelmitgliedschaft. Also das wird auch regional aufgestellt. Dann machen Sie sich einfach schlau und suchen sich Gleichgesinnte. Das ist mal die Grundlage. Also lernen im Prozess. Also wenn man erst lernt, wenn man sich an einem Startup beteiligen möchte oder erst anfängt, die Sachen zu lernen, schon in der laufenden Beteiligung, glaube ich, wird es schwierig. Und man kann sich da sicherlich Monate, wenn nicht gar Jahre, an unerfreulichen Dingen sparen. Also persönlichen Konflikten, verlorenem Geld, Zeit und so weiter und so fort. Das ist mal das eine. Normalerweise reicht halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre so ungefähr aus, dass man sich in solchen Netzwerken bewegt, weil die sind ja auch absichtlich zu einem Teil wirklich jetzt nicht gemeinnützig im rechtlichen Sinne, aber community-bildend stärken, dass man einfach sagt, hier, wir müssen mal eine Grundlage schaffen. Das andere ist, das zweite ist, sich gut klar werden, aber die nächste Herausforderung, was will ich denn eigentlich? Also will ich Geld verdienen? Und da gibt es auch so ein bisschen, wenn man so das immer überziehen möchte, ja, also deutsche Familien, Mittelständler, jeder investiert seit Jahrzehnten in globale Marktführer im Bereich Venture-Kapital, Private Equity und so weiter. Ja, wenn Sie da die Privatbanken fragen, ja, oder auch die Familien fragen, auch bei Ihnen in Mittelhessen, also jetzt die paar, die ich kenne, ich frage immer, was machen Sie denn so die letzten Jahrzehnte? Ja, wir sind alle schon in Dachfonds und ich weiß nicht wo investiert. Warum? Ja, wir möchten natürlich da gutes Geld verdienen. Das heißt, da muss ich klar werden, was will man eigentlich? Ist es das Geld verdienen? Kann ein Motivator sein? Muss nicht, kann und muss auch nicht und kann im Vordergrund stehen. Das mal nur so klar auch formuliert, weil das oft in der Diskussion da immer so ein bisschen außen vor steht. Die nächsten Ziele natürlich. Was will ich denn mit dem Startup erreichen? Will ich mein Kerngeschäft befruchten? Will ich Innovation mir einkaufen oder will ich die, wie so schön heißt, co-createn mit jemand anderem? Will ich mir fehlende Kompetenzen, Mitarbeiter, Standorte, das können Sie beliebig jetzt durchdeklinieren, will ich mir die günstig erschließen? Also werde ich für wenig Geld in Anführungszeichen, das sind die gleichen Geldbeträge wie auch bei den Business Angels, will ich da für wenig Geld irgendwo einsteigen und nutze ich dann die ganze Klaviatur. Also ich werde dann Beirat oder der Preferred Partner oder was immer auch. Also will ich dort Kompetenzen zum Beispiel abgreifen, gemeinsam besser machen oder auch einbringen. Ja, vielleicht möchte ich ja dem Startup auch etwas bieten. Also das alles muss man sich vorher einmal überlegt haben. Genauso entlang auch der eigenen Ausrichtung möchte ich mit dem Startup zum Beispiel meine Kunden besser bespielen können. Vielleicht bietet das Startup ja irgendetwas an, was ich jetzt schon überall bei meinen aktuellen Kunden oder auch Prozessen intern vereinbaren kann oder da auch verbinden kann. Also quasi Zieldefinition. Ganz, ganz wichtig, wird häufig leider einfach vergessen und dann halt so im Prozess dann halt mal gemacht, ja, dass man dann halt sieht, aha, interessant, was man da so alles noch draus entwickeln kann. Ja. Also sozusagen Zieldefinition. Und dann natürlich auch Grenzen setzen. Ja. Also wie gehe ich mit dem Startup um? Also auch da jetzt absichtlich, weil wir halt wenig Zeit haben, pointiert überzogen. Ja, delegiere ich meine gesamte Geschäftsführung und alle leitenden Mitarbeiter ab, dass die jetzt plötzlich regelmäßig da einmal in der Woche das Startup besuchen? Oder lade ich Startup noch ein und biete dem Räume bei mir im Mittelstand selber auch und habe all die bekannten, wenn bekannt, Konflikte und sozusagen Reibereien? Oder mache ich das als wie immer auch Chef oder Delegierter oder Verantwortlicher mal so nebenher? Ich sage immer sonntags zum Frühstück, da decke ich das Thema auch noch ab. Immer alles schon gesehen und absichtlich überzeichnet. Meistens diese Wege führen nicht zum Erfolg. Ja, also man muss sich gut überlegen, wer hat welche Ressourcen dafür? Wie will ich da auch Meilensteine intern setzen? Und wie kann ich mich maximal mit so einem Startup ausrichten, gemeinsam? Dann natürlich vielleicht der letzte Punkt, den ich da erwähnen möchte. Was ist die übergeordnete Strategie? Also ist es ein Startup, weil ich meinetwegen irgendwas gerade nicht kann und dann will ich mir da irgendwie 10 Leute einkaufen, um mal zu gucken, wie das funktioniert? Oder habe ich eine Strategie? Kann ich möglicherweise mein eigenes Unternehmen, das wäre so die Königsklasse, deutlich werthaltiger machen, indem ich gezielt mit mehreren Startups oder auch Startup-Hubs oder Startup-Verbünden, ja, oder auch Inkubatoren, da gibt es also die ganze Litanei immer, wenn nicht bekannt, immer gerne fragen, wenn ich da irgendwie zusammenarbeite und plötzlich stelle ich fest, mein Neugeschäft oder dieses disruptierte Geschäft ist deutlich höhermargiger, wächst stärker, trägt zu meinem eigenen Wert bei und. Diese Strategie muss da eigentlich auch stehen. Wenn die Punkte erreicht sind, würde ich sagen, wird das top. Wenn sie nicht erreicht sind, würde ich empfehlen, einbringen in Netzwerke und sozusagen learning on the job. Ja, also mal gucken, wie es die anderen machen und dann müsste es gut funktionieren.
Herzlichen Dank. So, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Herr Lukic,
ein, zwei Themen, auf die ich noch hinweisen möchte. Das eine ist die Finanzierungskette. Ja, wir haben uns ja heute auch in dem Vortrag von Fissmann und von den anderen Kollegen sehr stark beschäftigt, wenn Startups betroffen hat, so mit der ersten Zeit der Startups. Jetzt müssen Sie da immer eins bedenken, da gibt es auch viele Studien, viele nachvollziehbare Komponenten. Ein Startup braucht bei jedem Sprung, was es entwicklungsmäßig macht, ungefähr Faktor 10 an Ressourcen, also auch an Kapital. Ja, wenn Sie ein paar 10, ein paar 100.000 investieren, als Business Angel, dann sind da vorangegangen, das Ganze gezehntelt, paar Tausend, sage ich mal, was die Gründer schon privat reingesteckt haben, ja, durch Verzicht oder durch eigene Aufwendungen, die berühmten Family, Friends and Fools. Die nachfolgende Runde ist fast immer im Millionenbereich, ja, Faktor 10. Dann kommen die paar 10 Millionen, dann kommen die paar 100 Millionen. Das können Sie sehr schön sehen, auch unter anderem in Deutschland an teilweise Berlin, teilweise München, wenig in Frankfurt, aber immerhin. Und natürlich wunderbar, wenn Sie sich international die Gründerzentren anschauen. Um groß zu werden, braucht man Kapital. Das klappt auch immer nur im Verbund mit einem Finanzzentrum. Ja, sonst kann es gar nicht klappen. Und da muss man sagen, in Deutschland, ja, es gab ja heute auch ein paar Statements zu diesen Bereichen. Ja, wir sind besser aufgestellt im Gründerbereich, als wir das noch vor 20 Jahren waren. Gut führend würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, wir sind alle dabei, das noch deutlich besser zu machen, auch mit solchen Veranstaltungen wie heute. Aber es ist schon mal ein gutes Niveau. Die Folgefinanzierungen, wie geht es weiter mit der 10-Millionen-Runde, 20-Millionen-Runde, 50, 100 Millionen? Das sind große Problematiken. Da sehen Sie auch in der Presse immer diese berühmte, ja, das Tal des Todes, ja, was ja so ein internationaler Begriff auch geworden ist, oder die Folgefinanzierung, die nicht richtig klappen. Ja, das merken Sie jetzt auch mit der Bundesregierung, die jetzt plötzlich über die KfW und so weiter anregen will, diese ganzen Fonds. Ja, völlig richtig, das ist schwierig. 80-90% der Folgeinvestoren sitzen unglücklicherweise im Ausland. Da natürlich noch völlig gebündelt im angelsächsischen Raum. Egal, wen Sie in Deutschland oder international anschauen, der groß geworden ist, der hatte halt ab Runde 2 oder Series A, hatte er halt eben ausländische Investoren drin. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es ist erstmal Tatsache. Sie können auch die ganze SPAC-Diskussion, falls Sie die verfolgen, die letzten Tage, das kommt ja auch so in Wellen alle 10 Jahre immer wieder, dass man sagt, wir machen Börsenvehikel, auch deutsche Börse, Stichwort Hommels, was das, der das sehr, sehr gut macht, auch mit der deutschen Börse zusammen, dass wir große Volumina börsenseitig bereitstellen, dass wir da quasi Unternehmen auffangen können, weiterfinanzieren können. Das ist alles richtig, aber ein großes Problem aktuell. Deswegen hatte ich auch darauf hingewiesen, Frankfurt ist nahe. Es ist nun mal das führende deutsche kontinentaleuropäische oder Eurosystem, der Finanzplatz. Und da haben wir auch schon vor etlichen Jahren auch mit dem Land Hessen, mit der HTI, mit vielen anderen Partnern begonnen, auch der deutschen Börse, dass wir zum Beispiel systematisch anfangen, die Folgefinanzierung abzudecken. Das machen wir sträflich, nur alle paar Monate. Aber dass wir sagen, hier bitte, wer braucht die 1 bis 10 Millionen Euro, Series A, bitte zu uns kommen. Investoren, die da rein investieren wollen, eben nicht die Business Angels, sondern die Super Angel, Family Offices, Venture-Kapitalgeber, institutionellen aller Art, auch internationale, kommt zu uns und das ist angelaufen. Das ist auch die Stärke mit Mittelhessen. Ich glaube, in Mittelhessen gibt es sehr viel Mittelstand, Industrie, Konzerne, sehr viel, wie auch dargelegt schon im heutigen Tag, Hochschulen, Entrepreneurship, gründungsbereite Menschen aller Couleur, aller Altersstufen und das auch immer im Hinterkopf behalten. Wir hätten auch eine Antwort für die Folgefinanzierungsrunden. Ich denke, das wird regional eine große Rolle spielen. Auf den Punkt wollte ich noch hinweisen, auch dazu, wenn es Fragen, Diskussionen, Meinungen gäbe, immer gerne.
Perfekt. Welche Fragen gibt es denn jetzt an den Herrn Lukic?
Falls ich eine stellen darf, ich meine, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, die wir nicht ausreizen müssen. Ich glaube, wir haben alle dichte Tage, aber ich hätte auch eine Frage. Wer hat denn von Ihnen schon Erfahrungen, Meinungen zu solchen Dingen wie Startups, Business Angel? Gibt es da etwas, vielleicht auch mit der mittelhessischen Komponente?
Ich sehe jetzt auch im Chat keine Antwort dazu. Der Herr Bonn, wir schalten Sie ihn frei.
So, bin ich zu hören?
Ja.
Ja. Jetzt bin ich natürlich gerade erst dazugestoßen, leider. Weiß jetzt gar nicht, ob meine Antwort nicht überhaupt jetzt zum Thema passt. Aber wir haben natürlich vorhin im Podium ja schon angedeutet, Erfahrungen mit Startups gemacht, sind selber als Business Angel unterwegs auch mit der mittelhessischen Komponente, dass wir zum einen selber hier in Mittelhessen gründen, aber eben als Mittelhessen auch über die mittelhessischen Grenzen hinaus tätig sind. Also sind viel aktiv in Österreich, warum auch immer, hat sich so ergeben in Wien, Wiener Neustadt, mit der Hochschule Wiener Neustadt und haben da eigentlich, also nicht unbedingt immer erfolgreiche, aber keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank. Ich hatte Sie leider auch nur kurz am Panel gesehen, aber jetzt nicht im Detail zuhören können. Aber vielleicht das aufzugreifen, also jetzt wir Business Angel Frankfurt Rhein-Main oder eben zukünftig auch Mittelhessen. da muss man immer auch sagen, von den Erfahrungen, die man gemacht hat, weil Sie sagen, hier Wien und so weiter, man muss immer unterscheiden, die Investoren meistens, die sitzen enger beieinander, weil da kann man das relativ eindeutig clustern weltweit. Das sind immer diese 100, 150 Kilometer. Wobei die Startups oder die Gründer oder die Gründerteams, die müssen nun ausdrücklich nicht nah beieinander sitzen, weil da zählt eigentlich Qualität und die Sogwirkung eines Zentrums. Ja, das heißt, vielleicht sitzen in Wien bei Ihnen passende Gründer, vielleicht haben Sie einen guten Zugang da zur Hochschule. Das ist immer nur sozusagen in zweiter Linie erstmal entscheidend. Ja, also wir haben schon vor vielen Jahren gesagt, dass wir eben keine regionalen Grenzen haben. Ja, ich hatte vorher ausgeführt, wir schauen uns so 900 Startups jetzt in Frankfurt-Rhein-Main an und hoffentlich bald auch in Mittelhessen. Das ist absichtlich nicht regional geclustert, weil Qualität zählt. Meistens stellt man fest, der Gründer zieht dann schon irgendwo dahin, wo er finanziert wird oder wo er seine Hauptpartner hat. Jetzt mal auf Mittelhessen gemünzt.
Gibt es weitere Fragen an den Herrn Lukic? Wenn dies nicht der Fall ist, erlaube ich mir einfach mal eine Frage an Herrn Lukic zu stellen. Sie sind da vorhin zwar noch schon mal drauf eingegangen, aber ich würde das gerne noch mal so ein bisschen rausarbeiten. Und zwar, wann lohnt es sich denn für ein KMU in ein Startup zu investieren? Das kann ja jetzt nicht sein, dass es das ist, weil da oft drüber gesprochen wird, dass man mal sagt, jetzt mache ich das auch mal. Und die zweite Frage ist, wenn ich dann dieses Invest mache, wie gehe ich denn in so eine Vorbereitung richtig rein? Sie hatten das schon mal vorhin angedeutet, aber ich glaube, ich halte das für ein sehr wichtiges Thema, dass wir das einfach nochmal aufgreifen.
Also die zweite Frage, wie gehe ich in die Vorbereitung? Da gibt es den fachlichen Teil. Ich sage jetzt mal, ja, man macht eine Due Diligence, man sucht sich Co-Investoren, alles das. Aber ich glaube, das meint die Frage nicht. Wie gehe ich in die Vorbereitung, dass ich weiß, das ist das Richtige für mich oder die Leute in dem Umfeld? Und da würde ich so als typischer Mittelständler in solche Netzwerke eintreten. Also eben wieder die Werbung für uns selber quasi. Die Business Angel Mittelhessen werden dazu ab, ja, spätestens April eine ganze Reihe von Dingen anbieten. Natürlich gibt es auch andere Netzwerke. Auch das Regionalmanagement ist ja da schon aktiv. Auch die HTI, auch wir jetzt in Frankfurt-Rhein-Main. Und natürlich können Sie auch nach Berlin quasi mal Corona außen vor eigentlich im Wochentakt gehen, um sich da mit Gleichgesinnten zu vernetzen, ja, und herzlich gerne auch nach London und so weiter. Das heißt, da ist einfach die Ansage, wenn Sie es interessiert, und Sie können natürlich unendlich viel, auch schon vor Corona, ja, das hat nichts mit Corona zu tun, ja, online sich anhören, Aufzeichnungen anschauen, lesen, machen, tun. Das heißt, am allen Anfang, angenommen Sie sagen, oh, bin neu hier, ist aber irgendwie spannend, ja, einfach anfangen, sich ein bisschen einzufinden in das Thema, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie geschildert. Das Zweite, wie geht man dann tatsächlich in, oder wann ist der richtige Zeitpunkt, haben Sie das ja formuliert gehabt, ja? Also eigentlich gestern, weil das Zusammenarbeit mit Startups sozusagen erfolgreich sein kann und das Geschäft oder den Mittelständler unterstützen kann, das ist ja schon seit ein paar Jahrzehnten eigentlich gezeigt und bewiesen und auch je nach Land auch mehr oder weniger gelebt. Es kann eben nur eben sein, dass man halt selbst jetzt vielleicht weniger in dem Bereich Kontakt hatte oder noch weniger die Notwendigkeit hatte, ja, sowas da auch zu tun. Aber generell kann man sagen, irgendwie zu früh gibt's nicht, zu spät eigentlich fast immer. Und jetzt sozusagen, was dann halt tun, ist dann eher die Frage. Ja? Also auch nicht jetzt wahllos irgendwo Startups da ansprechen, aber ich würde eben da, wie auch dargelegt, ein bisschen mir vorher überlegen, wer bin ich? Jetzt bin ich der mittelständische Eigentümer, der Manager, der Abgesandte oder eine ganze Gruppe an Leuten. Welche Ziele habe ich? Und dann sich langsam sicherlich ein Jahr Zeit geben, also von null anfangend, einfach mal schauen, zu testen, Veranstaltungen teilnehmen, vielleicht auch mal solche Investitionsrunden, jetzt nicht zu Vergnügen, aber zur Lehre, sich solchen Co-Invest, solchen Syndikaten, Clubs, auf Englisch Club-Deals, mal anzuschließen, ja, einfach mal mitzugehen eine Zeit lang. Und wenn wir auch nur vor Schluss sagen, nö, passt vielleicht doch nicht, einfach viel, viel, viel lernen. Und dann eben sozusagen am Ende vielleicht, je nachdem, wie lange da jemand sich damit beschäftigen kann und möchte, aber nach dem halben Jahr, Jahr oder zwei Jahre einfach sagen, okay, jetzt weiß ich wohin. Und dann kann ich gezielt reingehen. Und dann ist vielleicht auch da ganz wichtig, es gibt auch seit langen Jahren so ein bisschen diese Übersicht, diese Erfolgsquoten. Ja, da ist auch abendfüllendes Thema, kann man in Startups investieren und damit Geld verdienen oder sich bereichern und so weiter. Naja, in ein Startup sehr selten. Ja, weil da haben sie immer dieses Klumpenrisiko und auch persönliche Risiko und ich weiß nicht was alles. Also das ist sehr selten. Wenn Sie so Geschichten hören, das kommt ganz selten vor, dass man in ein Startup investiert und dann fantastisch, ja, das Ding fliegt richtig und ich habe nur Nutzen. Normalerweise klappt mindestens die Hälfte nicht, also wird abgeschrieben, geht pleite und von der anderen Hälfte performen oder sozusagen darstellen sich halt die mindestens die Hälfte der anderen Hälfte, also nochmal 25%, halt nicht so wirklich toll. Und meistens in einem Viertel, da liegt dann wirklich Wert, den man dann halt auch erschließen kann. Ja, und je nach Studie vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und da sind meistens die Lehren, man sollte mehrere solcher Aktivitäten haben. Ja, also idealerweise 10 bis 20, wenigstens 5. Dass man irgendwie sagt, ich bin da irgendwie co-beteiligt oder im Beirat oder ich weiß nicht wo. Weil dann ist nämlich die Erfahrung aus diesen, sagen wir mal, 10 plus, dann laufen die dann schon in die richtige Richtung. Oder ich kann auch aus einer gewissen Souveränität raus die Startups nachher auch, die halt nicht so richtig laufen, dann halt auch sagen, Freunde, vielleicht ist der Meilenstein nicht erreicht, vielleicht biete ich euch Jobs an, vielleicht mache ich auch das nicht. Ja, das mag jetzt hart klingen, aber das muss man sich immer überlegen, weil das Schlimmste, was passiert, das wären so meine Lehren vielleicht noch aus Anfang der Nullerjahre, der 90er, Leute investieren, verlieren alles. Am besten haben wir auch noch Streit mit dem Gründerteam, ja, und dann kommt irgendwie raus, oh Gott, alles unseriös, nichts funktioniert. Und ich glaube das gar nicht. Ja, und dagegen hilft eigentlich, dass man sich lange Zeit lässt und dann auch ein bisschen streut.
Herr Bonn, bitte sehr. Wir müssen Sie eben noch freischalten.
Direkt zu übernehmen. Ja, danke. Ich, sehr, sehr guter Beitrag. Ich möchte da noch ergänzen. Ich habe mal ein Zitat gelesen. Ich glaube, in der kanadischen Zeitung war dann Special über Startup Investments, wo drüber als Überschrift stand, also in Startups sollte man nur das Geld investieren, was man bereit ist, in Las Vegas auch auf Rot zu setzen.
Ja, da der Kommentar, das gilt für den Privatinvestor, da und insbesondere am Anfang. Also da ist es sehr gut, dass Sie das erwähnen. Ja, also bitte nicht glauben, Sie können von den Investments kurz- oder mittelfristig leben. Ja, und bitte auch das Gleiche im Mittelstand nicht glauben, 3 Startup-Investments und Ihr Mittelständler dreht sich um 180 Grad und wird Weltmarktführer. Also das wirklich zu unterstreichen, ja, das würde ich genauso sehen, ja. Also vielen Dank.
Ich schaue jetzt gerade mal auf die Zeit. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Sonst würde ich vielleicht noch...
Doch, ich sehe doch, da einen.
Herr Dumont.
Die vielen Berge.
Ja, Herr Dumont.
Ja, ja, Herr Jokic, Sie haben vorhin ja gesagt, dass die zweite, dritte, weitere Stufen ein bisschen das Problem sind in der Finanzierung in Deutschland. Wie erklärt sich das? Ich meine, in der Summe mag in den USA vielleicht ein bisschen mehr Geld sein, aber ich sage mal, so eine zweite und dritte Stufe ist ja eigentlich auch noch nicht so viel Geld. Ich meine, wenn man es hat zumindest. Ich sage mal, wenn in einer zweiten Stufe ich da jetzt 200.000 hinlegen muss mit 5 anderen, das ist 1 Million, und selbst die Stufe danach, auch ich unterstelle, dass so ein Investor vielleicht in 10 oder mehr Investments drin ist, da hat er 20 Millionen investiert und wenn das Ganze auch nur ein Teil von seinem Vermögen ist, sicherheitshalber, dann hat er vielleicht 50 oder 100 Millionen, von denen er letztendlich sowas betreibt. Ich meine, das sind ja noch nicht Größenordnungen, die so aus der Welt sind. Ich meine, ich hätte sie gerne, aber ich will jetzt sagen, auch in Deutschland sind das Vermögensgrößenordnungen, die ja nicht so selten sind. Wie kommt das, dass dann diese Stufen sich dann so schwer tun?
Also herzlichen Dank und ich denke, das ist auch eine ganz gute Abschlussfrage aufgrund der Zeit. Vielleicht dazu ein paar Kommentare. Also genau am Geldvolumen oder am Kapitalvolumen liegt es ganz sicher nicht. Also ich, oder Sie wissen das aber für die anderen Teile, ich arbeite ja im Hauptberuf viel mit Family Offices oder eben diesen, sagen wir mal, etwas wohlhabenderen Privatinvestoren zusammen. Und da ist einfach so, die investieren seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch länger, international. Das heißt, das Kapital aus Deutschland im Augenblick wandert schon lange, lange, lange Zeit in die USA oder nach Asien, was nicht schlimm ist. Ja? Jeder ist da frei, hinzugehen, wo er die beste Rendite findet. Es ist schlicht und einfach so, dass wir da nie ein Angebot hatten. Ja, das ist immer die Frage, haben wir denn deutsche Venture-Kapitalfonds? Hm? Früher gar nicht, jetzt ein paar wenige. Haben wir einen liquiden Markt? Ja, haben wir die Finanzierungskette? Haben wir einen Exit-Markt? Also Deutschland, EU, gerne auch mit der Schweiz. Ja, das gilt für die Schweiz genauso. Also haben wir das, da muss man immer sagen, tja, irgendwie schon, aber eigentlich eher zweite, vielleicht noch ein bisschen hintergeartete Liga. Das heißt, aus der Vergangenheit, das war mal der eine Punkt. Der andere Punkt, die ganzen Kapitalsammelstellen, die Pensionsfonds, ja, die Versicherungen, die Banken auch natürlich und so weiter. Also wenn Sie überlegen, wer ist denn der größte Beteiligungsinvestor weltweit? Ja, es sind die kalifornischen Lehrer oder auch die Lehrer aus Ontario, Kanada. Ja, das sind riesen Pensionsfonds. Das ist immer auch so ein bisschen gegeistert, so als Karlauer durch den Markt. Ja, das sind keine Heuschrecken. Das sind ganz normale Beamte oder verbeamtete Lehrkräfte. Und die sind seit Jahrzehnten die größten Investoren, weil die große Pensionsfonds haben und die haben eine große Allokation. Hochschulen in den USA, ja, Berkeley, Stanford, MIT und alle investieren Milliarden in den Bereich. Ja, also da muss man sagen, die Kapitalsammelstellen können das auch nicht. Warum? Haben wir keine Gesetzgebung für, haben wir keine Allokation für, ist ein Problem in der EU. Ja, wissen wir, machen wir halt jetzt wenig, zumindest seit ich das Thema kenne, relativ wenig dran. Also eine deutsche Versicherung dürfte da gar nicht in dem Bereich investieren. Also haben wir ein anbieterseitiges Problem, zu wenig Möglichkeiten, in Fonds zu investieren, aber natürlich auch ein kapitalseitiges Problem. Die meisten, die es eigentlich können sollten, dürfen es auch gar nicht. Natürlich immer Achtung, schwarz-weiß gemalt. Klar, wir haben den Heidegründerfonds, es gibt viele sozusagen Public-Private Partnerships, aber das ist der große Trend. Und das erhoffe ich mir auch, jetzt haben wir mit dem Bogen in den letzten 30 Sekunden zu Mittelhessen, dass wir so ähnlich, wie wir das halt in Rhein-Main aktiviert haben, ja, dass da Leute sagen, hier bin ich da, investiere ich auch da, auch die nachfolgenden Runden, das hatte ich ja erwähnt, mit der Börse und Series A zusammen, dass wir da auch in Mittelhessen ein paar Familien, auch manche, die wir schon jetzt kennen und als Mitglieder haben, dass genau die das machen, was Sie erwähnt haben. Stimmt, ich habe eine Million, eine halbe Million, vielleicht auch ein paar mehr verfügbar und ich gehe die anderen Runden mit. Und wenn wir das schaffen, werden wir vermutlich mittelfristig diese Finanzierungskette weiter und weiter lokalisieren können. Und der letzte Punkt dazu, wir werden es vermutlich schaffen, auch da gibt es im Augenblick viele Arbeiten mit dem Land und mit anderen Beteiligten, dass wir in Frankfurt mehr öffnen für die Repräsentanzen, Relationshipper oder auch für die ganz, ganz, ganz vielen Scouts international, die da so rumschwirren, die eben augenblicklich alle in London sind. Und wie die nicht in London sind, sitzen ein paar von denen halt in Berlin. Eigentlich müsste jeder globale Fonds, und das klingt immer so, Venture Capital, das sind aber alles milliardenschwere Spieler und teilweise im 10er-Milliarden-Pack, wenn sie die Stufe höher nehmen, die müssten eigentlich alle ein Motiv haben in Deutschland und wenn, dann natürlich irgendwo im Finanzzentrum, dass sie sich niederlassen und immer sagen, ich beobachte daraus. Und wenn wir das schaffen, Schritt zwei, dann haben wir wahrscheinlich langfristig eine Finanzierungskette, wo sich jeder Mittelhesse, der sagt, hier, ich habe ein Unternehmen hochskaliert, ich finanziere das dann auch weiter, dann wird uns gelingen, wahrscheinlich im viel häufigeren Takt auch diese großen Einhörner oder Global Player zu produzieren. Das vielleicht als kurze Antwort. Ich sehe 14.30 Uhr. Danke nochmals für alle Fragen. Ich würde jetzt der Form halber Herr Hölscheid wieder an Sie abgeben.
Ach, sehr lieb, Herr Lukesch. Ich glaube, da ist nichts zu sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen perfekten Vortrag. Wir reihen Sie ein in den Vortrag von Fissmann heute Morgen. Absolut. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Wir haben tolle Informationen bekommen. Lieben Dank an das Auditorium, dass Sie alle dabei waren, dass Sie Fragen gestellt haben, direkt per Chat und. Sollte mal was nicht geklappt haben, bitte entschuldigen Sie. Und einen großen Dank natürlich an den Herrn Peterik und an das Regionalmanagement insgesamt für das Innovationsforum. Und ich denke, wir sehen uns gleich alle nochmal wieder zusammen. Herzlichen Dank nochmal an alle. Einen schönen Tag weiterhin. Danke sehr. Tschüss.
Ja, auch von unserer Seite herzlichen Dank an die Teilnehmenden. Bitte in den Hauptraum wieder gehen. Den Link habe ich auch in den Chat gestellt. Und an Herrn Lukesch, Sie haben einen extra Link bekommen.
Den klicke ich gleich an, korrekt?
Korrekt.
Also bis bald. Tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss.